Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal.
Ja, Mama, das gefällt mir so, sonst würde ich es ja nicht anziehen. Gerade erst wieder letzte Woche erlebt, mein Klamottenstil kam nicht so gut an. Naja, der Geschmack der Eltern und der Kinder kann schon mal auseinandergehen. Und manchmal geht's da auch nicht nur um Lappalien.
Schon als kleines Kind, aber auch später als Jugendlicher, bin ich in meiner Familie mit dem Gefühl und mit dem Feedback aufgewachsen, dass ich nicht richtig bin, dass ich nicht in meine Nachbarschaft, in die Gesellschaft, in die Vorstellung irgendwie reinpasse, dass ich anders sein soll.
Alex wächst im Kleinort Meerbusch bei Düsseldorf auf und er fühlt sich da immer so ein bisschen fehl am Platz. Feline Kreuzer erzählt uns warum.
Alex trägt ein schwarzes T-Shirt mit einem Pentagrammaufdruck und kurze Hosen. Dazu eine dünne grüne Bomberjacke und so Chelsea-Boots. Er hat seine Fingernägel schwarz lackiert.
Ein Satz, an den ich mich erinnere von meiner Stiefmutter, ist: Sowas können besondere Menschen wie Prominente oder Karl Lagerfeld machen, aber für so normale Menschen wie uns ist das nichts.
Es ist 2012, Alex ist 16. Er hat gerade bei einer Freundin in Düsseldorf übernachtet und kommt zurück nach Meerbusch. Er läuft von der Bushaltestelle an den Einfamilienhäusern vorbei nach Hause, ist gut gelaunt und summt vor sich hin.
Ich weiß, dass mein Vater sich nicht freuen wird, dass es auf jeden Fall Stress geben wird. Er hat nämlich gestern sogar bei den Eltern angerufen. Normalerweise dürfen wir nicht abends lange draußen bleiben oder bei anderen Leuten übernachten. Ich komme zu Hause an, es ist schon vormittags, meine Familie hat gefrühstückt.
Alex klingelt. Er hat keinen Haustürschlüssel und Gott sei Dank macht sein Bruder auf. Aber sein Vater hat die Klingel auch gehört.
Ich habe seit gestern Abend nicht mehr mit meinem Vater gesprochen und es entfacht sich eine Diskussion.
Sein Vater fragt ihn, wo er war. Er sagt, seine Düsseldorfer Freunde sind ein schlechter Einfluss.
Ich finde die damals unglaublich cool. Die tragen alle schwarz, die reden alle Englisch, obwohl sie auch Deutsch können, sitzen in irgendwelchen kleinen Cafés rum und trinken Chai-Tee und sind generell ganz, ganz artsy und gebildet und alles, was ich sein möchte.
Sein Vater redet weiter und weiter auf Alex ein.
Mein Vater beobachtet, wie ich mich verändere, wie ich in seinen Augen immer rebellischer werde.
Er will, dass Alex normalere Freunde so aus der Nachbarschaft hat, die auf der Straße Fußball spielen. Und er will auch einfach grundsätzlich nicht, dass Alex so viel unterwegs ist und das vor allem nicht in Düsseldorf.
Vor ein paar Wochen hat mein Vater schon mal versucht, den Kontakt zu meinen Freunden zu unterbinden, indem er mir mein Schokoticket weggenommen hat.
Schokoticket, das ist das Öffi-Ticket für SchülerInnen. Aber Alex hat sich selbst ein Semesterticket der Kunstakademie Düsseldorf gebastelt. Sein Vater, der redet immer noch, aber Alex schenkt ihm wenig Beachtung. Er tippt eine SMS an eine Freundin. Alex, der hat damals sein erstes Handy. So ein altes Prepaid-Handy, mit dem man eigentlich nur SMS schreiben und telefonieren kann.
Mein Vater ist ziemlich hilflos und entscheidet sich dazu, dass er mir mein Handy wegnimmt. Im ersten Moment, wo er mir mein Handy abnehmen möchte, sehe ich das gar nicht ein und es entsteht eine kleine Rangelei. Mein Vater ist aber obviously stärker als ich und nimmt mir das Handy weg.
Alex ist super wütend, schreit, er will sein Handy zurück. Aber sein Vater, der bleibt dabei. Dann beschließt Alex, so kann's nicht weitergehen.
Also Streit mit den eigenen Eltern im Teenie-Alter, wer kennt's nicht? Bei Alex und seinem Vater, boah, ich finde, das hört sich schon so ein bisschen nach was Grundsätzlichem an und auch nach sehr viel Kontrolle.
Ja, weil das zieht sich bei Alex dann auch irgendwie schon so durch. Seine Kindheit, die ist schon länger von Konflikten geprägt, weil unter anderem war da die Trennung seiner Eltern, als Alex 7 war.
Ja, sowas ist immer scheiße. Wie läuft das bei ihm in der Familie?
Ja, also zuerst wohnen sein Bruder und Alex nach der Trennung noch bei der Mutter in Düsseldorf. Die verstehen sich eigentlich auch ganz gut. Also vor allem Alex und seine Mutter, die sind sich in der Form ähnlich, weil Alex, der verkleidet sich gerne. Und seine Mutter, die zieht sich auch ziemlich fancy an und spielt so gerne mit verschiedenen Outfits. Einmal zeigt Alex mir dann ein Foto von seiner Mutter aus ihrer Jugend. Da trägt sie so ein ganz fancy roten Pelzmantel, ist super gut frisiert und hat so ganz edlen Schmuck um den Hals.
Abgefahren, ich kann es mir gut vorstellen.
Ja, und sie erzählt Alex dann viel auch aus ihrer wilden Jugend, die sie in Budapest, wo sie herkommt, verbracht hat. Da war die Mutter viel unterwegs, in Bars, in Clubs, in Hotels. Man kann sich's vorstellen.
Mhm, gute Stories.
Und durch diese Stories hat Alex dann das Gefühl, seiner Mutter ziemlich nah zu sein.
Das klingt auch voll vertraut und auch beeindruckend. Ich stelle mir vor, so als kleiner Junge hört man diese ganzen Geschichten nicht schlecht.
Ja, da hört er dann auch schon so mit großen Augen und aufmerksam zu. Und irgendwann kommen dann aber so Sachen, die das Vertrauen von Alex zu seiner Mutter irgendwie ein bisschen brechen. Mhm. Und zwar vor allem während dieser Trennung, weil die Mutter die beiden Kinder, also Alex und seinen Bruder, irgendwie immer wieder so als Spielball benutzt. Und sie erzählt den beiden dann auch viele Lügen über deren Vater, um sie auf ihre Seite zu ziehen.
Also ein ambivalentes Verhältnis zwischen Alex und seiner Mama.
Ja, ziemlich. Deswegen entscheidet dann Alex mit 14, okay, ich ziehe jetzt aus, ich ziehe zu meinem Vater und seiner neuen Frau nach Meerbusch und der Bruder, der kommt auch mit und hier ist dann Alex zwar weg von der Mutter, aber naja, also mit dem Vater und der neuen Frau versteht er sich auch nicht so gut.
Also auch nicht ideal.
Ja, und in deren Haus, da herrscht auch irgendwie so ein bisschen anderes Regiment, weil da fühlt sich Alex super kontrolliert. Zum Beispiel gibt es ganz feste Essenszeiten und es ist nicht erlaubt, einfach mal zwischendurch zum Beispiel einen Joghurt oder so zu essen.
Und auch nicht erlaubt ist ja Handyzeit, denn das ist ja jetzt weg.
Ja, Alex sitzt da jetzt ohne Handy und schottet sich selbst auch einfach immer weiter ab. Er erinnert sich, dass er damals dann auch zwar noch versucht hat, so dem Vater von seinen Gefühlen zu erzählen und sich zu öffnen, aber da stößt er einfach immer wieder auf so eine ziemlich harte Wand und ist dann eigentlich hauptsächlich enttäuscht, wenn er das versucht.
Ich bin in dem Zeitpunkt sehr verzweifelt, ich bin sehr traurig, ich bin sehr selbstzerstörerisch unterwegs.
Das sagt Alex über die Zeit, in der er so 15, 16 ist. Damals hat er dann so ein Trotzgefühl und denkt, ich brauche euch eh alle überhaupt nicht. Um das dann auch praktisch deutlich zu machen, trifft Alex eine Entscheidung. Heute weiß Alex gar nicht mehr so richtig, wie er darauf kommt, was er da jetzt mit 16 machen wird. Wo er das eigentlich her hat und warum genau das die Lösung ist, die ihm in diesem Moment vorschwebt. Aber er hat irgendwo von Dating-Plattformen gehört. Und er weiß auch, dass man die nicht nur zum klassischen Kennenlernen und zum klassischen Daten nutzen kann.
Bei uns im Keller gibt es einen alten Computer, auf dem wir sehr eingeschränkt mit Zeitsperren Zugang zum Internet haben.
Alex öffnet den Browser und gibt den Namen einer bekannten schwulen Dating-Plattform ein.
An diesem Computer im Keller sitzen ist immer sehr stressig, weil auch die Vorratskammer und die Waschküche direkt nebenan sind und meine Stiefmutter jede Minute runterkommen könnte.
Er stellt einen Username, wählt ein Passwort aus und füllt ein paar Fragen aus. Bei der Anmeldung gibt es keine richtige Alterskontrolle. Und Alex klickt einfach nur an, dass er volljährig ist. Und dann geht sein Profil direkt online. Alex erstellt kein klassisches Dating-Profil, sondern ein Escort-Profil. Er bietet Dates und Sex gegen Geld an. Denn er denkt, um wegzukommen aus Meerbusch, dafür brauche ich mein eigenes Geld.
Da muss ich jetzt erstmal kurz hinterherkommen. Er meldet sich an bei dieser Escort-Firma. Das ist ja jetzt nicht gerade ein üblicher Nebenjob als Jugendlicher. Und er ist ja auch noch minderjährig, ne?
Ja, Alex ist damals, wie gesagt, 16. Und in Deutschland ist es zwar erlaubt, dass Jugendliche ab 14 Sex haben. Und ab 16 dürfen sie das auch mit Personen über 21 Jahre.
Mhm.
Aber wenn Erwachsene dann Jugendlichen Geld dafür bezahlen, für sexuelle Handlungen, dann machen sie sich damit laut Strafgesetzbuch strafbar.
Okay, und weiß Alex das zu dem Zeitpunkt, als er sich da anmeldet?
Naja, er sagt, dass er in dem Moment nicht wirklich darüber nachdenkt und ja, dass er dann eben einfach anklickt, dass er 18 ist.
Also, dass es überhaupt funktioniert, dass ein 16-Jähriger sich als 18-Jähriger ausgibt, irgendwie shocking, aber dann nicht wirklich. Es ist diese rechtliche Grauzone.
Ja, da hat sich auch ein bisschen was verändert in den letzten Jahren. Damals waren die Dating-Plattformen noch so ein bisschen lascher unterwegs. Und heute muss man auf vielen Plattformen auch Ausweisdokumente vorzeigen. Ich habe da nochmal bei der Plattform, bei der Alex sich anmeldet, nachgefragt. Und die schreiben dann in der Mail, dass die Altersgrenze eben schon immer 18 gewesen ist. Und dann How do we check that?
Ja, herrlich. Wie überprüfen Sie das denn überhaupt?
Ja, indem die Person, die das Profil erstellt, einfach selbst erklärt, dass sie 18 ist. Hm. Und ganz am Ende in der Mail schreibt das Unternehmen dann noch, keep in mind that people are also able to tell lies.
Hammer, es erinnert mich immer an diese Alkohol-Websites, wo man wirklich, es ist so ein Klick. Bist du 18? Ja. Naja, also ich höre raus, dieser Plattform ist es schon irgendwie bewusst, dass die Leute da auch ein falsches Alter angeben können. Wie geht's denn weiter für Alex? Er hat sich da angemeldet. Und dann?
Mein erstes Treffen ist an einem Parkplatz, an einer Autobahnausfahrt bei mir in der Nähe. Ich bin vor dem Treffen sehr aufgeregt, weil ich generell noch nicht so viele sexuelle Erfahrungen gemacht habe, aber sehr selbstsicher und erfahren wirken möchte.
Als Escort zu arbeiten, gibt Alex zunächst das Gefühl, unabhängig und eigenständig zu sein.
Ich möchte nicht gern zu Hause sein. Ich verbringe so viel Zeit, wie ich kann, in der Schule, in der Bibliothek, beim Sport, bei Freunden und halt eben auch damit, als Escort zu arbeiten.
Er denkt, mit dem Geld kann er sich Unabhängigkeit und Freiheit kaufen.
Ich komme mir am Anfang sehr erwachsen vor.
Aber er ist erst 16. Mal trifft er sich dreimal die Woche mit jemandem, dann ein paar Wochen gar nicht. Und Alex hat auch 2 bis 3 regelmäßige Kunden. Die Männer, die er trifft, die sind deutlich älter als er. Alex erzählt auch seinen Freunden davon.
Wir denken einfach nur Geld, cool.
Alex, der kellnert auch zu dem Zeitpunkt und trägt Zeitungen aus. Aber es bringt ihm eben nicht so viel Geld ein.
Ich gebe einiges an Geld für Klamotten aus, mit denen ich mich wohler fühle. Ich gebe einiges an Geld für Reisen aus, beispielsweise nach Berlin. Ich spare aber auch ganz viel Geld.
Am Anfang fühlt sich Alex geschmeichelt.
Dass Leute sich so dringend mit mir treffen wollen, dass sie sogar Geld dafür ausgeben.
Aber er merkt schnell, es geht ihm nicht so richtig gut damit. Er merkt, die Kunden, die interessieren sich eigentlich nicht für mich als Person.
Ich schaffe mir am Anfang ein bisschen wie so eine Persona. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Kunden treffe, dass ich jemand anders bin und mich häufig nach den Treffen, wenn ich wieder zu Hause bin, auch kaum erinnern kann, was überhaupt passiert ist. Desto mehr Kunden ich treffe, desto schlechter ich mich insgesamt fühle, trauriger bin, viel zu viele Leute so nah an mich ranlasse, merke ich, dass ich damit nicht mehr so gut umgehen kann.
Irgendwann erzählt Alex seiner Mutter vom Escort.
Sie sagt mir, dass sie das nicht gut findet, dass es nicht der Weg ist, den sie sich für mich wünscht. Sie sagt mir aber auch, dass sie es nicht meinem Vater erzählen wird, denn sie hat Angst davor, dass ich direkt wieder den Kontakt zu ihr abbreche.
Damals schätzt Alex ihre Reaktion.
Sie verspricht mir aber auch, wenn es mir nicht gut gehen sollte, wenn ich in einer Notsituation bin, egal wo ich bin, egal wie viel Uhr es ist, dass ich sie jederzeit anrufen kann und dass sie mich jederzeit abholen wird.
Alex' Vater merkt, dass er deutlich mehr Geld und ständig neue Sachen hat.
Er möchte sich aber nie damit auseinandersetzen, wo dieses Geld herkommen würde.
Alex nimmt immer mehr Abstand zur Realität. Er dissoziiert, wenn er sich mit Kunden trifft. Er trennt sein Handeln von seinen Emotionen, lässt während der Treffen seine Gefühle überhaupt nicht mehr zu. Und irgendwann kommt er dann nicht mehr klar.
Ich habe das Gefühl, ich werde sehr gefühlstaub, um das irgendwie weitermachen zu können, um das weiter zu ertragen.
Alex fängt an, sich selbst zu verletzen, nimmt Schlaftabletten. Er kommt dann irgendwann sogar ins Krankenhaus, als er beim Abendessen einfach so umkippt.
Auch meine Lehrer fragen regelmäßig, ob es mir gut geht. Vor allem, weil ich sehr oft im Unterricht einschlafe. Und in dem Moment ist mir klar, dass ich Hilfe brauche.
Das hört sich wirklich nach einer heftigen Entwicklung an. Bekommt er dann irgendwo Hilfe?
Die Hilfe, die bekommt er erstmal von seiner Englischlehrerin. Und zwar empfiehlt die ihm nämlich eine Therapeutin.
Okay, also die Eltern sind nicht so am Start. Das macht dann die Englischlehrerin.
Ja, genau. Und das zieht sich irgendwie bei Alex auch so durch. Die Eltern scheinen sich nicht so richtig dafür zu interessieren, was er in seinem Leben so macht. Mhm. Also da gibt es keine Nachfragen, was das Thema Escort angeht, aber sonst auch einfach nicht. Also es geht ihm sichtbar schlecht, aber ja, so richtige Check-ins oder Interessensbekundungen von den Eltern, davon habe ich nicht so viel mitbekommen.
Und eigentlich ist es ja auch die Verantwortung der Eltern, also sicherlich, die sind auch überfordert, aber er ist ja immer noch ein Teenie.
Ja, und vor allem, was dann wieder dieses Escort-Thema angeht, wie gesagt, er trifft sich da als 16-Jähriger mit sehr viel älteren Männern.
Mhm.
Das ist ja einfach was ganz anderes, als erwachsene Person selbstbestimmt Sexarbeit zu machen.
Voll. Und er wird da scheinbar ja auch nicht so richtig geschützt.
Nee, seine Eltern schützen ihn da eigentlich nicht. In seiner eigenen Wahrnehmung findet Alex sich damals ziemlich selbstbestimmt.
Mhm.
Also macht doch irgendwie Sinn, weil er hat ja Geld, mit dem er sich so seine eigenen Freiräume schafft. Zum Beispiel finanziert er sich seine Bewerbungsmappe an der Hochschule in Aachen. Das hätte er sonst nicht machen können, ohne dieses Geld.
Ja.
Aber gleichzeitig merkt Alex dann auch, so jung, hier gerade mit 16 als Escort zu arbeiten, das tut mir überhaupt nicht gut. Und irgendwann sagt Alex sich dann,
Alexander, du hast angefangen, als Escort zu arbeiten, weil du Geld verdienen wolltest, weil du unabhängig sein wolltest, weil du dir Freiheit kaufen möchtest, weil du hoffst, dass dein Leben besser wird, wenn du zu Hause ausgezogen bist. Aber wenn du jetzt damit weitermachst, dich zu übergeben, zu ritzen, Sachen zu tun, die dir nicht gut tun, die dich verletzen, auch emotional, oder halt eben auch Schlaftabletten nimmst, dann geht dein großer Plan nicht auf, weil dann wirst du ganz bald einfach nicht mehr da sein.
Alex sitzt im Wartezimmer der Praxis einer systemischen Therapeutin. Er schläft wenig in dieser Zeit und ist super müde. Er gähnt, als die junge Therapeutin die Tür zum Therapiezimmer aufmacht. Und sie bittet ihn dann rein. Sie hat lange braune Haare und ein freundliches Gesicht.
Ich fühle mich in der Praxis sehr wohl. Es sieht eher aus wie ein Wohnzimmer. Es ist alles sehr hell.
Seine allererste Therapiestunde. Und Alex redet direkt drauf los.
Meine Therapeutin ist sehr überrascht davon, dass ich sofort so offen mit ihr rede, dass ich gar keine Hemmungen habe, irgendwas zu erzählen. Ich sage ihr aber ganz direkt, dass ich weiß, dass sie Schweigepflicht hat und es ihr Job ist, mir zu helfen.
Alex erzählt also alles. Von seinen Eltern, seiner Kindheit, dem Escort und davon, dass er träumt, aus Meerbusch wegzukommen. Und dass er studieren will. Am liebsten was Kreatives. Dass er Träume und Ziele hat, von denen sein Vater überhaupt nichts hält. Der will nämlich am liebsten, dass er eine Ausbildung in der Nähe macht. Alex ist dann ziemlich überrascht von der Reaktion der Therapeutin.
Es ist okay, wie sie sich fühlen. Es ist okay, was sie gemacht haben. Es ist okay, dass sie andere Vorstellungen haben als ihre Eltern. Und vor allem erlauben sie sich ruhig zu träumen. Erlauben sie sich ruhig, große Ziele zu haben. In Therapie fühle ich mich das erste Mal seit langem richtig gesehen, gewertschätzt, unterstützt. Ich bin einerseits sehr dankbar, dass mein Vater die Therapie bezahlt. Andererseits habe ich das Gefühl, dass er das Problem einfach nur outsourcen möchte, weil er weiterhin nicht das persönliche Gespräch zu mir sucht oder zulässt, wenn ich mal versuche, mit ihm über Sachen zu reden.
Die Therapie hilft Alex, dann Struktur in seinen Alltag zu bringen.
Wir machen mir einen Zeitplan. Ich habe damals große Probleme damit, mich auszuruhen. Und wir stellen einen Stundenplan zusammen, wann ich arbeite, wann ich schlafe, wann es auch okay ist, mal nichts zu machen.
Die Therapie verändert was bei Alex.
Glücklicherweise erkenne ich irgendwann auch in Therapie, dass die Männer, die für mich Geld bezahlt haben, sich gar nicht für mich als Person, sondern nur für meinen Körper interessieren und entdecke meinen eigenen Selbstwert, mein eigenes Selbstbewusstsein und bin irgendwann emotional nicht mehr in der Lage dazu, als Escort zu arbeiten.
Alex lernt viel fürs Abi, rappelt sich zusammen und schafft dann den Abschluss mit 2,4. Er wird sogar in Aachen an der FH für Kommunikationsdesign genommen. Und das bedeutet, Alex zieht aus. In Aachen wohnt er in einer WG, hat so einen klassischen studentischen Alltag und darf endlich selbst entscheiden, wann er was macht.
Ein ganz großer Unterschied ist vor allem das Thema Essen, was bei meinem Vater sehr eingeschränkt war, es ganz viele Regeln gab, wann man essen darf, was man essen darf. In der Zeit fange ich an, sehr viele Curries zu kochen, auch dem geschuldet, dass ich dort ein bisschen in so eine Container-Clique reinrutsche und wir einfach Zugang zu sehr viel Gemüse, zu sehr viel Obst haben.
Er ist jetzt raus aus Meerbusch und er macht auch keinen Escort mehr. Neben der Uni arbeitet Alex in einem Klamottengeschäft und da verdient er viel weniger als mit Escort. Das heißt, ohne die finanzielle Unterstützung des Vaters würde das Geld eigentlich nicht reichen. Der verdient nämlich gut und deshalb hat Alex keinen Anspruch auf BAföG. Alex ist bei seinen Großeltern väterlicherseits in Neuss zu Besuch. Sie sitzen auf der Terrasse im Garten und es gibt Erdbeerkuchen. Seit seiner Jugend versucht Alex, ein gutes Verhältnis zu ihnen aufzubauen. Aber die Großeltern sind keine Fans von Alex' Auftreten.
Die fühlen sich persönlich angegriffen und beleidigt, wenn ich mit bunten Haaren da auftauche, wenn ich Fingernägel lackiert habe.
Und seit er angefangen hat zu studieren, fühlt er sich hier auch immer unwohler.
Und jetzt studiere ich in Aachen, merke aber, dass ich mich trotzdem jedes Wochenende verpflichtet fühle, wieder nach Hause zu fahren, meine Großeltern zu besuchen, meine Eltern zu besuchen und dass ich jedes Wochenende in diese kleine Welt zurückgerissen werde, in der ich mich rechtfertigen oder verteidigen oder hinterfragen muss.
Seine Großeltern fragen, was er denn später machen will, mit Filme drehen und Bücher binden. Damit könne man ja kein Geld verdienen. Warum lernst du denn nicht
programmieren? Denn Technik ist die Zukunft, dort werde ich immer einen Job finden.
Alex versucht ruhig zu bleiben, er kennt das schon von seinem Vater. Der stellt immer die gleichen Fragen und er erzählt seinen Großeltern, dass er ihnen zuliebe jetzt auch technische Kurse gewählt hat. Zum Beispiel Informatik.
Obwohl Fotografie eine Riesenpassion für mich ist und auch das ist, was mich ein bisschen zu diesem Studium gelenkt hat, werde ich mich nie trauen, einen Fotokurs zu belegen.
Alex fühlt sich stuck. Egal was er macht, er bekommt hier einfach nicht die Anerkennung, die er sich wünscht. Er ist aber immer noch abhängig von seiner Family, weil sein Vater bezahlt ja sein Studium in Aachen. Deswegen isst er seinen Kuchen weiter und lässt die Belehrung seiner Großeltern über sich ergehen.
Junge, reiß dich zusammen, denn wir machen uns Sorgen um dich und wir können nachts nicht schlafen. Meine Familie würde sich sehr freuen, wenn ich mit 16 einfach eine Ausbildung gemacht hätte, wahrscheinlich bis zu meinem Tod in diesem Betrieb dann arbeite.
Der regelmäßige Kontakt zu seiner Familie tut Alex nicht gut. Er will sich loslösen von deren Vorstellungen. Deswegen werden Alex' Besuche in Neuss und auch in Meerbusch seltener. Er sucht woanders nach sozialen Kontakten, die ihm gut tun, in Freundschaften. Nach seinem Bachelor zieht Alex nach Köln und fängt an, in einer Werbeagentur zu arbeiten. Steht dort finanziell zum ersten Mal auf eigenen Beinen. Hier lernt er viele neue Leute kennen, vor allem beim Feiern.
Da war die Scharfenstraße ganz klassisch, hier in Köln mein erster Anlaufort.
Der schwule Hotspot der Stadt.
Weil du ganz viele Leute kennenlernst, die sich total freuen, dich wiederzusehen, die dich Schatz nennen oder was auch immer.
Aber dann merkt Alex schnell,
es sind dann einfach nur Partybekanntschaften. Und als ich da realisiert habe, dass wir außerhalb des Wochenendes absolut keine Freunde sind, das hat mich sehr enttäuscht.
Viel davon geht nicht über einen Partyabend hinaus und fühlt sich für Alex fake an.
Und deshalb lerne ich auch mittlerweile beim Feiern sehr ungern neue Leute kennen und bleib lieber bei denen, mit denen ich auch gekommen bin.
Stattdessen hält Alex sich an eine Handvoll enge Freunde und merkt, auf die kann ich mich verlassen.
Ich habe Freunde, die mir sagen, wir sind für dich da, auch wenn es dir nicht gut geht.
Das klingt ja so, als würde Alex langsam ankommen, auch bei sich selbst.
Ja, und in Köln schafft er es dann nämlich auch, sich mehr Platz zu nehmen für seine eigenen Träume. Mhm. Und sich dann halt so loszumachen von den Großeltern und dem Vater und so ein bisschen von dem Einfluss da wegzukommen.
Was sind denn seine Träume?
Na, in Köln damals will er vor allem eine Sache gerne, und zwar will er ins Fernsehen.
Okay, als was?
Er bewirbt sich dann bei verschiedenen schwulen Castingshows, zuerst bei dieser Show Prince Charming und dann eben auch bei Mr. Gay Germany. Da hatte er sich schon 2020 beworben und bekommt dann Ende 2021 endlich eine Zusage.
Die Dating-Show Prince Charming kenne ich. Mr. Gay Germany, sag nochmal, was ist das für ein Format?
Ja, Mr. Gay Germany ist so ein bisschen wie so eine Misswahl. Also ist es halt einerseits ein Schönheitscontest und viele, die da mitmachen, sind schon auch eher so Influencer.
Klingt nach guter Unterhaltung.
Ja, die Teilnehmer, die da mitmachen, sind nämlich nicht nur gut aussehende schwule Männer, sondern es geht auch darum, dass jeder so ein queeres Projekt entwickelt. Mhm. Zum Beispiel hat Alex die Idee, an Schulen AGs anzubieten, um queere Jugendliche, die in ihrer Familie damit Schwierigkeiten haben, zu unterstützen.
Das klingt ja an sich nach einer super Sache. Was sagen seine Eltern? Was sagt sein Vater?
Ja, der ist leider gar nicht begeistert.
Diese Themen könnten halt im Fernsehen so vorkommen, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was reingeschnitten wird und was nicht. Aber er fand das gar nicht toll. Für ihn war vor allem das Problem, was Nachbarn, Mitarbeiter und so weiter denken könnten, wenn sie das mitbekommen und wenn das negativ auf ihn abfärbt.
Vor der Ausstrahlung droht der Vater Alex dann sogar.
Und er hatte mir dann damals auch gesagt, dass er jetzt erstmal die Ausstrahlung abwartet und dann auch nicht weiß, wie sich das auf unsere Beziehung auswirken wird.
Aber Alex macht trotzdem mit.
Ich wusste, dass ich eine Veränderung in meinem Leben haben möchte. Ich hatte kein konkretes Ziel, als ich in diese Show reingegangen bin. Aber ich wusste, dass irgendwas passieren wird.
Alex ist jetzt seit einer Woche in Spanien in einer Villa in Sitges. Zusammen ist er dort mit 12 anderen schwulen Männern aus Deutschland.
Was sehr schön war, ist, dass die meisten von uns schon vor Drehbeginn wach waren. Wenn du in die Küche gekommen bist, entweder hatte schon jemand Frühstück für alle gemacht oder du hast einfach für alle schon mal Kaffee gekocht. Es war einfach wie in einer großen Familie.
An dem Abend sind die Teilnehmer auf der Promenade in Sitges unterwegs. Da gibt's viele Bars und Clubs.
Es sollte gefilmt werden, dass wir draußen Party machen.
Das Kamerateam ist auch dabei. Jeden Tag wird dort gedreht von 9 bis 21 Uhr und manchmal sogar noch länger.
Ich hatte so einen Haufen Sachen, die ich nicht im Fernsehen haben wollte. Zum Beispiel, dass ich zu viel trinke oder mich übergebe, mich verliebe, irgendwie zu viel vor der Kamera weine.
Sie waren jetzt gerade in der ersten Bar und Alex merkt, dass es ihm schwerfällt zu performen.
Das ist mir dann in dem Moment einfach so viel geworden, dass ich mich wirklich noch super zusammengerissen habe.
Er wird emotional, weil er in der Show zum ersten Mal öffentlich über seine Vergangenheit spricht. Und er ist besorgt, dass das dann im Fernsehen falsch dargestellt werden wird. Deswegen wendet er sich an Danny.
Und da hatte ich einen bestimmten Teilnehmer, der so ein bisschen der Daddy der Gruppe war.
Danny kommt aus München und ist Family-Influencer auf Instagram. Mit ihm kann Alex ziemlich viel teilen und fühlt sich wohl.
Einfach mir kurz Danny geschnappt. Wir sind dann an das Ende der Promenade und da hat er mich dann in den Arm genommen und ich habe erstmal 5 Minuten auch unkontrolliert geheult.
Danny beruhigt ihn.
Und ich habe mich in dieser Zeit so wohl gefühlt. Wir haben so sehr alle gegenseitig aufeinander geachtet. Und alleine dadurch, dass ich 3 Wochen am Stück mit Leuten zusammen war, die mir gesagt haben, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Du bist gut so, wie du bist. Es ist okay, dass du andere Vorstellungen hast wie deine Eltern. Das, was du so erzählst, was du in deinem Leben machen möchtest, klingt doch eigentlich super. Ich habe mich danach so viel selbstbewusster und gestärkter gefühlt als vorher.
Manchmal denkt man ja bei so Trash-Formaten oder so Entertainment-Formaten, ah ja, ist ganz nett anzusehen, aber es scheint ja auch wirklich richtig schön da zu sein in Spanien und Alex voll was gebracht zu haben, ein Ort, an dem er sich gesehen fühlt.
Ja, und auch so die Selbsterkenntnis von, das ist das, was ich wirklich brauche und das sind Gleichgesinnte, Geborgenheit, Menschen, die ihn einfach so annehmen, wie er ist und vielleicht auch einfach mehr queere Menschen um ihn rum.
Jeder geht ja dann wieder zurück in sein eigenes Leben. Konnten die dann irgendwie Kontakt halten? Also eher mit den anderen Kandidaten?
Ja, das tatsächlich nicht so viel, wie Alex sich gewünscht hätte. Aber dennoch bleiben die 3 Wochen, die sie gemeinsam hatten, für ihn besondere Wochen.
Mir ist es auch super schwer gefallen, danach wieder alleine zu sein. Ich wohne ja hier allein mit meinen 2 Katzen. Da war ich 3 Wochen am Stück mit so vielen lieben Menschen umgeben.
Und er hat ja auch noch seine Köln-Friends, oder?
Ja, und mit denen fühlt sich Alex mittlerweile so richtig wohl und beschreibt, wie besonders das für ihn ist.
Ich habe hier in Köln Freunde, die mich so akzeptieren, wie ich bin, die mich so unterstützen, wie ich bin, die meine größten Cheerleader sind. Wir sind weiterhin deine Freunde, auch wenn du dich mal nicht so viel meldest, dass ich nicht irgendwie was permanent zurückgeben muss oder mich irgendwie in einer bestimmten Art und Weise verhalten muss, dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht irgendwie mit Bedingungen verknüpft sind, das war für mich völlig neu.
Was ist denn eigentlich mit seinem Vater? Der hat doch in gewisser Weise irgendwie eine Bedingung geknüpft. Entweder du machst bei Mr. Germany nicht mit oder wir haben keinen Kontakt mehr.
Ja, Alex versucht da tatsächlich ganz viel. Er bietet seinem Vater dann auch nochmal das Gespräch an und gemeinsam aufzuarbeiten, was in Alex' Kindheit und Jugend passiert ist. Aber der sagt einfach nein.
Oh.
Der will das nicht.
Okay.
Und dann sagt Alex, okay, ich muss mich jetzt von dieser Kontrolle von meinem Vater losmachen. Und deshalb hat er tatsächlich vor einem halben Jahr den Kontakt zum Vater abgebrochen und hat auch jetzt zu dem Rest der Familie außer dem Bruder eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Alex zeigt mir ein Zitat auf seinem Vision Board.
There comes a time in life when you walk away from all the drama and people who create it. Surround yourself with people who make you love. Forget the bad and focus on the good. Solche Menschen möchte ich in meinem Leben haben, solche nicht. So möchte ich, dass meine Beziehungen aussehen, so nicht. Und es ist einfach krass zu sehen, dass ich jetzt erst langsam an den Punkt komme, mehr zu priorisieren. Wer möchte ich sein? Womit fühle ich mich gut? Und wie soll mein Leben aussehen?
Das können einige von uns bestimmt nachvollziehen, diese Gedanken. Das klingt ja alles in allem gut und diese Reise, dieser Abgrenzungsprozess, ach, das wird bestimmt auch noch eine Weile dauern. Wie mutig aber. Danke, Feline Kreuzer, dass du uns die Geschichte von Alex erzählt hast.
Gerne.
Das Team um diese 100 sind in der Redaktion Taina Grünzig, Julia Rosch und Niloufar Erhami. Produktion übernimmt Uwe Bräunig. Wenn euch diese Folge bewegt hat, dann teilt sie gern mit euren Freundis. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch.
Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.